Moin und herzlich willkommen zum Elbblick Magazin Podcast, dem Podcast zum Magazin. Ich bin Lucien Armbrust und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens löst oft emotionale Diskussionen aus. Laura Bremswig hat es als Mitgründerin von Expedition Grundeinkommen e.V. geschafft, den ersten staatlichen Modellversuch zum Grundeinkommen auf den Weg zu bringen. Per direkter Demokratie. Ein historischer Moment für Hamburg und ganz Deutschland. Wir erfahren, warum es keine echten Argumente dagegen gibt und wie entscheidend der 12. Oktober sein wird. Ich freue mich sehr, dass du da bist, liebe Laura. Du hast einen weiten Weg gehabt. Oder auch nicht, ich weiß es gar nicht. Du kommst aus Berlin eigentlich?
Ursprünglich ja, aber jetzt gerade bin ich von der Kampfstraße rübergelaufen. Da haben wir jetzt nämlich unser Kampagnenbüro. Das war natürlich nicht so weit.
Das ist toll. Also dann sind wir ja fast Nachbarn hier von Schanze zu Schanze.
Auf jeden Fall, da will man hin.
Ich habe dich tatsächlich schon ein paar Mal gesehen auf Veranstaltungen und dachte immer, sie hat so eine Ausstrahlung, sie hat so eine Aura. Was ist mit ihr? Was macht sie wohl? Und irgendwann hat man mir geflüstert, pst, die macht was, das müsstest du unbedingt in den Podcast einladen. Und heute sitzen wir hier. Vielleicht kannst du in 3 Sätzen mal noch von deiner Sicht aus sagen, was du genau machst und wo vor allem du gerade stehst, weil das ist ja nicht seit gestern, das ist auch nicht seit 2 Wochen, sondern das ist jetzt schon ein paar Jahre so.
Das stimmt. Manchmal schreckt es mich, wie viele Jahre ich das jetzt eigentlich schon mache. Ich bin von Hamburg Tested Grundeinkommen. Ich habe das vor einigen Jahren mitgegründet. Ich hätte nicht gedacht, dass es ein so weiter Weg werden würde. Aber das ist ja vielleicht auch ganz gut, dass man am Anfang nicht weiß, wie lang der Weg noch wird. Und wir haben am 12. Oktober hier in Hamburg unseren Volksentscheid über einen Modellversuch zum Grundeinkommen. Und das ist der erste Volksentscheid ever in Deutschland zu diesem Thema.
Also schreibst du ein Stück Geschichte?
Ja, ich glaube, das tun wir. Und ich glaube, das ist auch vielleicht der Grund, warum wir alle mit so einem Herzen dabei sind, weil wir schon glauben, dass das, was wir da tun, was wirklich Bedeutsames ist.
Also ich kann mich erinnern, ich wohne am Großneumarkt und da standen immer Menschen, die haben gesagt, unterschreib mal hier. Und am Anfang habe ich gedacht so, ach, das ist bestimmt wieder für, keine Ahnung, ich unterschreibe ja ungern Dinge auf der Straße, ne? Aber da habe ich dann tatsächlich kurz zugehört, weil sie natürlich noch mehr gesagt haben, außer unterschreib mal hier. Und da war ich so auf, ja, ich bin alleinerziehende Mutter, ich habe einen Teilzeitjob, ich fände es eigentlich ganz schön. Ich weiß nicht, ob du das so nachempfinden kannst, aber ich dachte so, wow, wenn, und das habe ich neulich gehabt, mich hat ein Freund gefragt und hat gesagt, wenn du genug Geld hättest, was würdest du denn dann machen? Also würdest du dann weiter arbeiten? Würdest du weiter, keine Ahnung, was würdest du tun, um etwas voranzubringen? Und ich habe dann wirklich überlegt und dachte, ja, wenn ich irgendwie wirklich so ein festes Grundeinkommen hätte und mich nicht darum sorgen müsste, ich glaube, dann würde ich mehr gemeinnützige Dinge tun, die ich ja jetzt eh schon mache. Also ich habe eine gemeinnützige Firma, aber die läuft natürlich nur auf Schmalspur, weil ich einfach auch Geld verdienen muss.
Ja, und ich meine, das ist genau der Grund, warum wir dieses Projekt halt anschieben, weil wir halt glauben, dass es einfach kein Einzelfall ist, ne? Also es ist, wie viele Menschen es hier in Hamburg gibt, in Deutschland gibt, die einfach wirklich nicht viel Geld zur Verfügung haben, die sich Sorgen darum machen, wie eigentlich das Geld reinkommt und wie könnten wir eigentlich als Gesellschaft aufgestellt sein, wenn halt diese Menschen diese Sorgen nicht hätten, sondern sich einfach Gedanken darüber machen würden, was sie mit ihrem Leben anfangen wollen, wie sie Sachen zurückgeben können, was sie aufbauen können. Und da gibt es genug Studien zu, dass es halt einfach einen enormen Unterschied macht, wenn man halt diese Sicherheitsrücklage hat. Selbst wenn man die vielleicht noch nicht mal bekommt, sondern nur weiß, okay, wenn ich meinen Job wechsle, dann kann ich mich darauf verlassen, dass für den Übergang vielleicht das Grundeinkommen da ist. Aber vielleicht habe ich einen Vollzeitjob, vielleicht kann ich das alles tun und ich brauche es vielleicht gerade gar nicht. Und trotzdem kann es mir diese Ruhe geben. Und genau das wollen wir uns ja auch in diesem Versuch angucken. Also was macht es mit der Gesamtgesellschaft? Wie ändern Menschen ihre Verhalten? Wie stehen Menschen zur Demokratie, wie verändert sich die Gesundheit, wird die besser, wird vielleicht auch unser Miteinander besser. Und all diese Sachen interessieren uns halt total und wir glauben halt, dass es dort ganz viele positive Antworten geben würden. Klar, sonst würden wir dieses Projekt nicht mit so viel Energie voranschieben. Und ja, am 12. Oktober ist der Volksentscheid und bisher die Resonanz war wirklich gut, die wir auf der Straße bekommen haben. Also so wie du meintest, so die Menschen wollten nicht unterschreiben, aber dann hat man ihnen noch so hinterhergerufen, Grundeinkommen. Und dann sind die Leute teilweise stehen geblieben, haben sich umgedreht und sind nochmal zurückgekommen. Und ich glaube, das zeigt halt irgendwie, wie dieses Thema es braucht halt noch so einen Schub, dass es das wirklich jetzt bald mal kommt.
Also was ich festgestellt habe ist, ich habe ja so ein bisschen hier auch im Büro mal rumgehorcht oder ich habe auch bei natürlich meinen Freunden und Bekannten rumgehorcht. Wenn ich das sage, dann kommen direkt Diskussionen. Kennst du das? Dass einige sagen, ja, super, machen und andere sagen, das ist total daneben. Und einige sagen, ach, die Argumente, die du jetzt vorbringst, so von wegen ist es nicht gut, die hast du doch in so einem blöden Parteiprogramm gelesen und das ist alles nicht richtig. Was macht es mit dir, wenn du dann merkst, dieses Thema steckt voller Emotionen, weil ich habe schon das Gefühl, es ist ein sehr emotionales Thema und du hast gesagt, du machst es schon seit Jahren. Das reibt doch auf.
Ja, also ich habe gemerkt, dass es für mich ganz gut war. Also wir sind damals in 6 Bundesländern gestartet, also es ist eine bundesweite Initiative, aber wir sind nur in Hamburg so weit gekommen, weil es von Anfang an habe ich mal gesagt, wenn wir es irgendwo schaffen können, dann hier in Hamburg. Weil
ich einfach, liebe Hamburg.
Ich auch. Es war 50-50, ob ich nach Berlin oder Hamburg ziehe damals nach dem Studium und dann ist meine beste Freundin nach Berlin gegangen, sonst wäre ich in Hamburg gelandet, glaube ich. Ich bin immer sehr froh, wieder hier zu sein. Und es war einfach so eine Energie da und so eine tolle Gemeinschaft und so viele Menschen, die gesagt haben, ich mache das zu meinem Volksentscheid. Ich will, dass es klappt so und da voll viel sich reingehängt haben. Und deswegen habe ich mal gesagt, wenn wir es schaffen, dann hier in Hamburg. Und es hat sich bewahrheitet. Also es ist jetzt das einzige Bundesland, wo wir es soweit geschafft haben. Es ist jetzt unser finaler Schritt, der Volksentscheid. Und ich finde es, für mich war es gut, dass es erstmal nicht in meiner Stadt ist, wo ich wohne, weil ich nicht auf jeder Party, auf jeder Straße, also sozusagen, man kriegt es, hört es ja überall, man läuft durch die Straßen, sobald unsere Plakate wieder stehen werden, die Leute unterhalten sich über die Plakate, die fangen an zu diskutieren und wenn man das halt mal mitbekommt, dann ist das total schön und dann freut man sich total und denkt so, wow, da diskutieren gerade Leute darüber, wie wir zusammenleben wollen, in was für einem Land wir leben wollen, wie wollen wir miteinander umgehen, was ist gerecht, was brauchen wir eigentlich und das finde ich total toll, aber es ist auch manchmal ganz schön, mal ein Wochenende Pause zu haben und einfach zurück nach Berlin fahren zu können, zu sagen so, okay, jetzt ist Volksentscheid, aber ich gehe jetzt nach Hause und mache einfach mal was mit meiner Tochter und meinen Freunden und nix mit Grundeinkommen und Welt retten.
Ich habe so ein bisschen, also wir hatten mal in der Verwandtschaft einen etwas höheren Politiker. Er ist jetzt, du kennst ihn wahrscheinlich, Frank-Walter Steinmeier. Ich
ja,
meine,
klar.
Wäre doof, wenn man ihn nicht kennt. Und es war auch immer so, wenn wir auf Familienfesten waren, wir haben nie über Politik gesprochen. Also wenn er da war und er hat an vielen Familienfesten teilgenommen, weil das ist ihm wichtig, wir haben nicht über Politik gesprochen, weil wir gedacht haben, es muss einen Ort geben, wo man einfach nicht darüber spricht. So. Und ich glaube, das hat ihm immer ganz gut getan. Wir haben uns dann alle zurückgehalten. Wir hatten natürlich 1000 Fragen. Du kennst es, man ist dann so, ach, man möchte ja schon was wissen. Aber wir haben dann alle gedacht so, nee, es muss auch eine Zeit geben, wo man nicht drauf angesprochen wird. Und ist es bei dir auch so? Kannst du wirklich auf ein Grillfest gehen? Und dann, alle kennen dich natürlich schon. Du warst auch viel in den Medien. Und dann kommt jemand und sagt, ah, also ich habe das gehört und jetzt wollte ich dir mal meine Meinung dazu sagen. Und du denkst dir so, ach, ich wollte eigentlich nur hier feiern.
Ja, diese Momente hatte ich auf jeden Fall auch. Ich glaube, ich hatte eine Zeit, wo ich das dann schon einige Jahre gemacht habe. Und am Anfang war ich mir auch total stolz. Und auf jeder Party habe ich total gerne berichtet und habe dann mal eine Stunde über das Grundeinkommen geredet. Und dann irgendwann war ich so ein bisschen müde und wollte dann schon eigentlich gar nicht mehr sagen, so was genau ich eigentlich arbeite. Und dann war ich relativ lange, über ein Jahr, in Elternzeit. Und da hat die Kampagne eh geruht, so weil wir irgendwie vor Gericht waren und nicht weitermachen konnten. Und da habe ich so gar nicht über das Thema mehr geredet. Und als ich wiederkam, habe ich gemerkt, dass ich wieder Lust hatte. Also da war wieder Freude da. Ich hatte wieder richtig Lust, über das Grundeinkommen und Gesellschaft und Politik zu reden. Und ich glaube, das ist einfach mega wichtig, wenn man sich halt für diese Gesellschaft einsetzt, dass man kann nicht immer 24/7 für so ein Thema da sein. Man muss auch mal was anderes machen und einfach mal, ja, irgendwie spielerisch einfach irgendwo ganz anders unterwegs sein. Und dann hat man auch wieder Freude, zurückzukommen. Und dann rede ich auch wieder super gerne auf Partys jetzt über Grundeinkommen. Mal gucken, wie es dann nach dem 12. Oktober aussieht. Dann mache ich wahrscheinlich auch erstmal wieder eine kleine Pause und mache dann was ganz anderes. Vielleicht ein paar Möbel abschleifen oder irgendwas, was so gar nicht mit sowas zu tun hat.
Naja, ist ein bisschen so wie in Corona, wo auf einmal alle angefangen haben, Brot zu backen oder Bier zu brauen oder die Wände zu streichen oder so, ne? Also, ja, ich verstehe das total. Und ich wollte nochmal sagen, jetzt, viele wissen es ja gar nicht, wenn der 12. Oktober kommt, was bedeutet das denn eigentlich für alle? Also, was passiert dann? Weil du hast es ja jetzt mehrfach gesagt und ich glaube oder ich könnte mir vorstellen, dass nicht jeder weiß, was dann passiert.
Mhm. Ja, ich glaube, dass es auch sehr speziell ist. Es gab gar nicht so viele Volksentscheide überhaupt in Deutschland. Also es ist wirklich auch schon was Besonderes und es ist ja so ein dreistufiger Prozess. Also man muss zweimal Unterschriften sammeln und dann wird man zugelassen und dann richtet halt das Land selbst diesen Volksentscheid aus. Also da machen wir eigentlich schon nichts mehr. Wir machen jetzt sozusagen nur noch Werbung dafür als Initiative. Was halt passieren wird, ist, dass jetzt ab dem ungefähr 5. September gehen die Briefwahlunterlagen an alle HamburgerInnen. Also alle Menschen, die in Hamburg wohnen, kriegen die automatisch zugesendet, wenn sie hier wahlberechtigt sind und haben dann Zeit bis zum 8. Oktober, sich zu überlegen, ob sie das Vorhaben halt unterstützen wollen und können dann halt ihre Ja-Stimme hoffentlich auch einfach in den Briefkasten werfen. Oder wenn man halt bis zum 8. Oktober nicht geschafft hat, diesen Brief zurückzuschicken, kann man halt noch am 12. Oktober abstimmen gehen. Und wir brauchen halt über 260.000 Ja-Stimmen, damit dieser Volksentscheid erfolgreich wird. Und das ist, glaube ich, so unsere größte Hürde. Wir wollten eigentlich mit der Bundestagswahl zusammen sein, damit einfach schon, dann wäre einfach unser Zettel auch beigelegt worden bei den Wahlen. Die Leute wären eh im Wahllokal gewesen und dann ist die Wahl vorgezogen worden und dann waren wir auf einmal ohne Wahl. Und es ist enorm schwierig, so einen Volksentscheid ohne Wahl zu gewinnen. Und wir haben gesagt, wir versuchen es trotzdem, weil es jetzt keine Wahl gibt, die in den nächsten Jahren stattfindet. Und deswegen müssen wir halt so enorm mobilisieren, damit die Leute es nicht vergessen. Weil ich bin fest davon überzeugt, es gibt eine große Mehrheit, wenn man sich die Umfragen anguckt hier in Hamburg, die das Grundeinkommen befürworten, die sagen, ich befürworte diesen Modellversuch, ich befürworte, dass das hier in Hamburg stattfinden soll. Aber wir müssen dafür sorgen, dass nicht andere Sorgen in den Leben der Menschen dafür sorgen, dass diese Briefwahlunterlagen einfach unter Rechnungen und Briefen verschwinden und dann nicht abgeschickt werden.
Naja, ich kenne das ja. Ich finde ja Post eigentlich grundsätzlich gar nicht mehr so gut, weil wenn ich Post im Briefkasten habe, bedeutet es meistens Rechnung, Mahnung, keine Ahnung, irgendwas Unschönes dann meistens.
Ja.
Ich sage immer, bester Tag ist keine Post, ne? Also keine Post. Jeden Tag ist das Beste. So. Aber deswegen ist es ja so wichtig, man muss ja dann in seinen Briefkasten gucken, man muss dann ein Kreuz machen und man muss es zum Briefkasten bringen. Das sind ja schon auch für viele, viele Hürden drin. Und ich denke, das gibt Menschen, die sagen, es ist mir völlig egal. Spürst du das manchmal? Also ich habe ja das beim Wählen leider auch gemerkt. Also ich hatte hier so viele junge Menschen in meinem Umfeld, Praktikantinnen bei Elbblick Magazin, die noch gar nicht verstanden haben, obwohl sie es in der Schule hatten, warum Wählen so wichtig ist. Und dann sitzt man da und denkt sich, es darf dir nicht egal sein. So, aber jetzt vielleicht sagen Leute, na, das ist mir eigentlich völlig egal, weil ich habe keine Sorgen oder ich brauche das nicht oder was interessiert mich das?
Ja, klar gibt es so eine Gruppe, die sich dafür nicht interessieren, aber ich glaube auch eine Gruppe von, die sich eigentlich schon dafür interessieren, aber dass irgendwie und die Zielgruppe oder die Menschen, die am meisten vom Grundeinkommen profitieren würden, und das ist ja ein Problem bei total vieler Politik bei uns, dass es irgendwie die Leute, die eigentlich am meisten dafür sorgen müssten, dass sich was ändert in diesem Land, am wenigsten Energie und so, im Englischen sagt man immer Headspace, wie sagt man auf Deutsch, also irgendwie am wenigsten Kapazitäten einfach haben, das auch wirklich zu tun. Und deswegen werden deren Anliegen am wenigsten gut vertreten. Und ich meine, ein bisschen ist es ja auch so beim Grundeinkommen. Also die Leute, die am meisten profitieren, sind halt die Menschen, die sich viel um andere Menschen kümmern, Meinetwegen alleinerziehend hast du gerade schon genannt. Das ist eine große Zielgruppe, die wird immer größer. Menschen, die sich um Angehörige pflegen, die generell, also ich meine, wenn man guckt, wie viele Kinder auch hier in Hamburg armutsgefährdet sind, obwohl das eigentlich, man immer sagt, ja, ist ja so eine reiche Stadt, aber wenn man sich anguckt, also das sind enorm viele Menschen oder wie viele, irgendwie 40% der Jobs hier in Hamburg sind irgendwie befristet, Leiharbeit, Teilzeit. Also das ist eine richtig große Zahl der Menschen. Und umso mehr andere Dinge man noch im Kopf hat, umso weniger hat man Zeit, sich für solche Zukunftsthemen zu engagieren. Und das sieht man natürlich total, dass dann halt andere Gruppen ihre Interessen besser durchsetzen. Und das ist halt genau unser Anliegen und ich glaube auch was, was mich antreibt, weil es ist halt einfach ein Gerechtigkeitsthema. Beim Grundeinkommen geht es um Gerechtigkeit. Es geht darum, dass wir einfach Steuergerechtigkeit haben, dass Menschen eine gute Lebensgrundlage haben und dass es nicht davon abhängig ist, wo man herkommt, wer die Eltern von einem waren, wie gut man irgendwie sozusagen einen Background hat, sondern dass Menschen einfach gleiche Startchancen bekommen.
Und hast du das persönlich auch erfahren? Also ich kenne das ja immer, also warum ich zum Beispiel meine gemeinnützige Firma habe, ist, weil ich es persönlich erfahren habe. Ich bin alleinerziehend, ich hatte kein Geld. Was mache ich dann? So, und deswegen habe ich dieses Unternehmen gegründet, das sich wirklich nur darauf ausrichtet, Alleinstehende und Alleinerziehende Möglichkeiten zu bieten, zusammenzukommen bei verschiedenen Tagen, unter anderem Weihnachten. Ja. Und deswegen ist es für mich so wichtig, das zu tun. Und ich frage mich dann immer, was ist deine Motivation? Mhm. Weil du ja wahrscheinlich, du hast, glaube ich, auch studiert und warst bei Boston Consulting und hast dich immer schon für Soziales eingesetzt oder Sozialunternehmer beraten. Aber wann hat es nochmal so richtig Klick gemacht und du hast gesagt, es reicht jetzt nicht, irgendwas zu machen und Sozialunternehmen zu beraten, sondern die ganze Gesellschaft irgendwie zu verändern?
Ja, ich glaube, dass ich das so ein bisschen von klein auf mitgegeben bekommen habe. Also ich würde sagen, dass ich eigentlich relativ privilegiert bisher im Leben war. Also von dem, wie ich aussehe, wo ich herkomme, irgendwie meinem Elternhaus. Ich bin sehr viel unterstützt worden in jeglicher Hinsicht. So, ne? Also sowohl, ich hatte, was das angeht, ich glaube, ich bin immer gut durchgerutscht bei allem. Und merke halt auch, wie viel Freiheiten mir das gibt, Dinge zu tun. Und irgendwie, dass ich mir auch durchaus bewusst bin, dass ich mir auch über Sachen Gedanken machen kann, die andere Leute überhaupt gar nicht für möglich halten. Und das habe ich schon als Kind immer als irgendwie unfair empfunden und fand irgendwie, habe irgendwie gewünscht, dass einfach alle Menschen einfach gute Startchancen bekommen und auch irgendwie diesen Rückhalt bekommen. Und ich komme aus einer sehr politisch aktiven Familie. Also meine beiden Eltern haben immer in ganz, ganz verschiedenen gesellschaftspolitischen Sachen sich engagiert, tun sie auch immer noch. Und da war immer die Frage, ja, Laura, wofür setzt du dich denn eigentlich ein? Also ich war immer, also ich hatte immer das Gefühl, ich bin die am wenigsten Engagierte bei uns in der Familie.
Ich habe einen Hundewelpen adoptiert, nein, Spaß.
Ja, und es war so ein bisschen so, ja, was mache ich denn eigentlich? Mhm. Und ich teilweise sehr überfordernd fand, wie viele verschiedene gesellschaftliche Probleme es eigentlich gibt, die ich irgendwie gerne mit ändern würde und irgendwie das echt schwierig fand, sich da auch zu entscheiden, für welchen von denen setze ich mich denn jetzt eigentlich ein. Und dass ich im Endeffekt beim Grundeinkommen gelandet bin, liegt, glaube ich, auch daran, dass es halt, ich glaube, dass es eine gute Grundlage sein könnte, um viele von diesen Problemen anzugehen. Also ich glaube nicht, dass es jetzt die Alleinlösung ist für alle unserer Probleme, nein, nein. Aber ich glaube, dass es eine gute Grundlage schaffen könnte, dass wir einfach in dieser Gesellschaft viele Dinge angehen können und anders machen können. Und ja, so bin ich, glaube ich, zum Grundeinkommen gekommen.
Also ich finde es gut, dass du die Chance hast, dich dafür einzusetzen und dir Gedanken zu machen, weil ich könnte dir sagen, ich hätte die Zeit zum Beispiel nicht. Ich habe nicht die Kapazität und ich hätte sie auch früher nicht gehabt, weil ich immer denke, Hauptsache den Tag überstehen, Hauptsache die aktuellen Probleme bewältigen. Und ich habe auch neulich eine Studie gehabt. Wusstest du, dass jeder Dritte irgendwie extra Ausgaben von 1.200 Euro nicht bewerkstelligen kann, weil die Rücklagen fehlen? Und ich finde, das ist viel, wenn man überlegt, also ich kenne es ja, wenn meine Waschmaschine kaputt geht, ist für mich ein echtes Problem da. Und da muss ich wieder jeden Tag ein neuer Struggle und ich habe davon viele. Und deswegen finde ich es ja gut, dass es dann auch Menschen gibt, die die Zeit und die Kapazität haben, sich dann dafür einzusetzen, weil ich glaube, ich würde dein Pensum nicht schaffen. Also das könnte ich nicht, weil das wäre mir zu viel weil in meinem Leben einfach viel zu viel dann immer kommt. So.
Ja. Ich meine, du machst ja auch total viel. Also es ist ja auch nicht, ist ja auch kein Wettbewerb sozusagen.
Nee, aber ich wüsste nicht, wo ich mich noch einsetzen kann.
Ja,
so,
und ich finde, es ist eine Frage von Solidarität, finde ich auch, ne? Dass man halt die Menschen, die es halt können, sich auch für Themen einsetzen, von denen halt alle profitieren. Und ich glaube fest daran, dass wir als Gesellschaft alle profitieren, wenn es allen gut geht. So. Und wenn man sich anguckt, irgendwie, wie viele auch selbst bei meinen privilegierteren Freunden, wie gestresst die durch die Gegend laufen, auch die, die irgendwie Eltern geworden sind in den letzten Jahren und so, was da für ein Druck gefühlt bei den Leuten ist. Und das finde ich irgendwie enorm schade, irgendwie in was für eine Richtung sich da diese Gesellschaft entwickelt, weil es eigentlich auch nicht sein müsste. Und ich glaube, dass diesen Druck einfach wegzunehmen und den Leuten wieder so ein bisschen Luft zu geben, eben nicht sich um diese Probleme Sorgen zu machen. Und es gibt irgendwie, also ich bin Sozialpsychologin vom Hintergrund, also ich interessiere mich einfach für den Menschen. Und es gibt halt auch so Studien, dass sich halt der gemessene IQ senkt, wenn man Geldsorgen hat, weil das so
dann ist
drückt.
Meiner grad gen Null.
Überleg mal, wie hoch der dann eigentlich ist.
Ja, ja, also ich wäre da wahrscheinlich hochtalentiert oder
das
hochbegabt.
Bist du wahrscheinlich auch, bin mir ziemlich sicher.
Ja,
ja, also
okay.
Und das sind halt so Sachen, die sind halt erschreckend, wenn man sich die anguckt. Und das ist was, das ist doch für niemanden in der Gesellschaft gut, wenn wir einfach enorm viele Menschen haben, die sich darüber Gedanken machen, wie sie 50 Euro oder 200 Euro für eine Waschmaschinenreparatur zusammenkratzen, anstatt sich darüber Gedanken darüber zu machen, an welcher Stelle sie an dieser Gesellschaft gut beitragen können. Und das ist was, glaube ich, wo sich am Ende dann auch die Leute scheiden, ob man Grundeinkommen befürwortet oder nicht. Es ist nämlich die Frage, glauben wir, dass Menschen beitragen, einfach von sich aus? Und ich habe mir sehr viel Forschung dazu angeguckt und ich habe bisher noch keinen Indiz dazu gefunden, dass Menschen sich nicht einbringen würden. Menschen sind einfach soziale Wesen. Und ich glaube, dass das Grundeinkommen dafür einfach eine Basis sein kann, dass Menschen bessere Entscheidungen treffen und ich glaube, davon profitieren wir alle.
Aber du hast es gerade gesagt, soziale Wesen. Wir möchten Gemeinschaft leben, wir möchten geben und nehmen. Aber ist das nicht so ein bisschen ein Widerspruch, wenn ich dann sage, ich habe so ein bedingungsloses Grundeinkommen, weil ich gebe dann ja nichts. Also ich nehme es ja einfach nur und ich weiß nicht, ob das... Also tatsächlich würde ich mich vielleicht auch sogar ein bisschen... Natürlich würde ich mich freuen, aber ich würde mich auch ein bisschen schlecht fühlen, wenn ich einfach so 1000 Euro kriege. Weil ich dann denke, was habe ich denn jetzt eigentlich dafür getan? Nichts.
Ja.
Also ich habe sie einfach bekommen, aber das ist so ein bisschen, weißt du, diese Werteordnung.
Ja, und das ist ja auch, das ist so tief eingegraben in gerade in unserer deutschen Kultur auch, dass wir das Gefühl haben, wir dürfen nur etwas haben, wenn wir dafür erstmal vorher irgendwas getan haben. Und das hat ja auch ganz viel mit Privilegien zu tun, weil wenn man aufgewachsen ist und Dinge bekommen hat und die sozusagen nicht dafür arbeiten musste, dann ist es für einen viel einfacher, auch die anzunehmen, als wenn man das Gefühl hatte, nee, man muss sich alles erarbeiten, das haben ja alle anderen auch so gemacht. Und es ist ja gar nicht so bei uns in der Gesellschaft und ich glaube, dass es uns allen gut tun wird, auch dieses, auch was anzunehmen erstmal, bevor man was geleistet hat und dann zu sagen, ja, ich werde danach bestimmt was beitragen. Aber was das dann genau ist, das ist dann halt erstmal die nächste Frage und es ist auch nicht bei jedem gleich, wie viel man leisten kann. Aber darauf zu vertrauen, dass die Leute was zurückgeben werden und ich glaube, es hat ja eine Frage von Vertrauen. Also dieses Grundeinkommen erstmal rauszureichen, ist ja ein Vertrauen, das der Staat sozusagen in die Menschen gibt. Er sagt, ich gebe dir jetzt erstmal was bedingungslos und ich vertraue darauf, dass du damit was Sinnvolles tust. Und was Sinnvolles sein kann auch sein, mich erstmal auszuruhen, weil ich einen total stressigen Job hatte, der mich vielleicht psychisch belastet hat. Und ich muss erstmal durchatmen und ein paar Monate und dann suche ich mir wieder was und dann bin ich aber mit voller Kraft wieder dabei. Also es kann ja auch sinnvoll sein. Das heißt ja nicht immer, dass man immer produktiv sein muss. Aber wenn man sich halt die Forschung anguckt, Menschen bleiben produktiv bisher bei den internationalen Versuchen, die es zum Grundeinkommen gibt. Also so dieses irgendwie, dann hängt man in der Hängematte, das hat sich bisher überhaupt nicht bestätigt.
Ich habe ja tatsächlich so einen schönen Begriff auch irgendwo aufgeschnappt, soziale Hängematte. Den fand ich irgendwie ganz witzig. Also, dass man sagt, wenn man das bedingungslose Grundeinkommen bekommt, dann kann man sich in die soziale Hängematte legen. Aber ich glaube, ich wäre auch nicht so. Ich glaube, es ist für viele dann doch irgendwie so, dass sie dann noch was machen möchten oder dass sie was schaffen möchten. Niemand will dann den ganzen Tag irgendwie rumhängen und nichts tun. Ich glaube, Also, oder ich kenne nur Menschen in meiner Bubble, die würden tatsächlich auch bei einem Lottogewinn, glaube ich, weitermachen. Also, weil sie einfach einen Sinn brauchen oder einen Antrieb oder ein Ziel. Ja, ist das psychologisch so? Du bist ja Psychologe, deswegen.
Also es ist schon so. Ich meine, gerade in Deutschland irgendwie hängt die Lebenszufriedenheit auch viel mit der Arbeitszufriedenheit zusammen. So, das ist eine hohe Korrelation. Und es ist halt irgendwie so, wir wollen mit anderen Leuten interagieren, wir wollen auch beitragen. Also auch dieses Ding von, dass wir Glücksgefühle haben, wenn wir anderen Leuten helfen können. Also es ist ja, das ist ganz tief eingegraben in wie wir als Menschen halt sind. Und ich glaube, dass wir viel davon halt in den Strukturen, die wir geschaffen haben, ich glaube, wir haben einen tollen Sozialstaat auf eine Art. Also wenn man es mit anderen Staaten vergleicht, dann kann man auch sagen, okay, wir sind schon weit gekommen. Aber dieser Sozialstaat ist halt auch von so viele Jahre rückwärts. Da war unsere Gesellschaft so anders noch. Und wir haben ganz andere Fragestellungen, die wir uns jetzt gerade zeigen. Und auch gerade deshalb brauchen wir einfach ein Update von diesem Sozialstaat. Weil es ist einfach nicht mehr so, dass man einfach mit 16 irgendwo in die Lehre geht und dann dort arbeitet, bis man 64 ist, sondern man wechselt alle paar Jahre inzwischen den Job. Man muss sich andauernd neu überlegen, was man eigentlich macht. Es gibt super viel Veränderungen in der Gesellschaft. Und wie gehen wir damit um? Und ja, ich glaube, dass da schon sehr viele Herausforderungen sind, die wir mit Grundeinkommen einfach besser angehen können. Und auch mal ganz blöd gesagt, Leute, die einfach sagen, ja, dann hängen doch alle nur noch in der Hängematte rum. Wenn das irgendwie am Ende das Ergebnis von unserem Modellversuch wäre, was ich nicht glaube, ja, dann wird man halt sagen, ja, dann wird man es wahrscheinlich nicht einführen. Aber wenn das nicht bei rauskommt, vielleicht können wir dann alle dadurch gewinnen.
Vielleicht gibt es dann wirklich mehr Sozialunternehmen oder vielleicht gibt es dann viel mehr Menschen, die sich engagieren, weil sie einfach die Kapazität dafür haben. Man weiß es nicht. Aber deswegen frage ich mich nochmal, ich habe gelesen oder gehört, dass es in Finnland ja diesen Versuch gab, aber der ist irgendwie gescheitert. Warum eigentlich? Das habe ich noch nicht so richtig fassen können.
Ja, das ist wirklich sehr bescheuert aufgegriffen worden von den Medien.
Ah, dann müssen wir das jetzt hier aufklären. Mhm,
weil es war nämlich so, dass die diesen Versuch in zwei Phasen geplant hatten und haben halt gesagt, wenn der erfolgreich ist, machen wir die zweite Phase. Und die Regierung wollte den dann aber nicht fortführen, weil nicht genau das bei rausgekommen ist, was sie raushaben wollten. Die wollten nämlich sehen, ob mit diesen Grundeinkommenszahlungen, also man muss sagen, die haben die gleichen Sozialleistungen ausgezahlt, wie sie sonst auch getan haben, nur halt ohne Bedingungen. Also es war aus unserer Definition nicht ein komplettes Grundeinkommen, weil es eigentlich auch nicht hoch genug war, war alles mal hingestellt. Sie wollten mit dem Versuch rauskriegen, ob Menschen schneller in Arbeit kommen. Und das war nicht der Fall. Die waren genauso schnell oder langsam in Arbeit wie Menschen, die das nicht bedingungslos bekommen haben. Und daraus haben sie dann gemacht, der Versuch ist gescheitert. Aber wenn man sich halt die Daten anguckt, Menschen haben mehr in den Staat vertraut, die hatten eine bessere psychische Gesundheit und es hat den Staat nicht mehr gekostet. Es hat haargenau so viel gekostet wie in dem herkömmlichen Sozialsystem. Würde ich ja sagen, der Versuch war ein voller Erfolg. Ja, also bessere psychische Gesundheit und mehr Vertrauen in unsere staatlichen Institutionen. Das sind doch zwei richtig gute Checks.
Aber das hat offensichtlich nicht gereicht.
Und am Ende ist überall in den Medien stand, der Versuch ist gescheitert und wurde nicht fortgeführt. So.
Ja, weil niemand so schnell Arbeit gefunden hat. Also, das
also
ist
nicht
dann
schneller.
Nicht
so.
Schneller. Ja. Also ja, okay. Ja, das ist dann, ich weiß nicht, ob man das dann, und wenn du sagst, es war nicht wirklich ein bedingungsloses Grundeinkommen, so wie eure Definition eines Grundeinkommens dann ist, dann fragt man sich ja auch, ist es wirklich ein Versuch gewesen, der das überhaupt legitimiert oder irgendwie überhaupt das widerspiegelt, was man erreichen möchte. Ne? Das ist dann die Frage.
Ja, wir haben uns mit dem Forschungsteam, das damals den Versuch gemacht hat, auch unterhalten und haben die halt auch gefragt, was sollen wir in unseren Gesetzentwurf reinschreiben, um es besser zu machen. Und die haben halt gesagt, so, es war halt das Problem, dass sie halt sehr große Vorgaben hatten. Es war halt eine sehr große politische Agenda halt dahinter. Und dadurch konnten sie halt auch viele Sachen gar nicht so machen, wie sie das gerne gemacht hätten als ForscherInnen. Und der Leiter von der Studie meinte, wenn unser Gesetzentwurf wirklich so umgesetzt wird, wie der jetzt geschrieben ist, dann würde das wahrscheinlich der beste Modellversuch, den es zum Grundeinkommen jemals gab, weltweit, weil der halt einfach vom Volk aus sozusagen vorangebracht wurde und der einfach so geschrieben ist, dass dort halt wirklich nicht das politisch irgendwie gefärbt werden kann.
Ja, also ich denke mal so, dass man vielleicht es doch nochmal hätte ausweiten müssen oder nochmal verlängern müssen. Oder ich glaube, manchmal ist es auch dann zu schnell, wird gesagt, okay, wir machen das jetzt nicht weiter und man hat vielleicht noch gar nicht die Daten, die man braucht. Mhm. Glaubst du nicht auch, dass das vielleicht ein Thema war? Wie lange haben sie es gemacht?
Ja, das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, es gab ja auch schon Daten, die dort waren, aber es ist halt... Es ist halt so dieses Problem gewesen, dass sie halt einfach eine bestimmte Fragestellung hatten und dort dann halt auch wieder es um den Arbeitsmarkt ging und um wirtschaftliche Fragen und halt sozusagen so diese Fragen, die den Menschen betreffen, da total ausgeklammert wurden, was irgendwie ich immer als... Kann man sagen, ja, okay, du bist jetzt irgendwie total idealistisch oder so, weil wenn man es selbst knallhart wirtschaftsmäßig betrachtet, Menschen, die eine gute psychische Gesundheit haben, werden auch wahrscheinlich leistungsfähiger sein auf dem Arbeitsmarkt. Also wenn man noch nicht mal sagt, es geht jetzt um den Menschen, sondern es geht um die Wirtschaft, selbst dann würde ich sagen, ja, wir brauchen gesunde, zufriedene Menschen für den Arbeitsmarkt. Aber es wurde halt relativ eindimensional irgendwie betrachtet und auch das wollen wir halt besser machen von den Fragen, die wir halt auch stellen werden in dem Modellversuch.
Was passiert, wenn am 12. Oktober das nicht funktioniert? Also was ist deine Vision dann? Weil ich glaube, du bist ja wirklich, du hast es ja gesagt, du bist jetzt schon seit Jahren dabei. Du hast einen Gesetzesentwurf gemacht, du hast also Spenden selber gesammelt, du hast anscheinend auch Unterschriften selber gesammelt, du hast, glaube ich, das ganze Programm mitgemacht und das ist ja sehr kräftezehrend. Wenn das jetzt alles hier, wo wir es schon so weit in Hamburg gebracht haben, nicht funktioniert. Hast du dir darüber schon Gedanken gemacht oder denkst du, nee, das passiert nicht, weil ich bin so optimistisch, dass wir das zusammenkriegen, dass da ein großes Jahr kommen wird?
Also...
Oder denkst du noch gar nicht so weit?
Ja, doch. Ich meine, wir haben natürlich auch irgendwie als Team zusammengesessen und geguckt. Ich meine, es ist ja auch ein enormer Druck, der da irgendwie auch auf so einem Team lastet, so dass man irgendwie dieses Thema jetzt vorangebracht hat. Und wie sieht das denn dann aus, wenn das scheitert? Wirft das dann vielleicht auch das Thema zurück? All solche Sachen haben wir uns natürlich irgendwie gestellt, diese Fragen. Ich merke aber trotzdem, dass ich so... es nicht fühlen kann. So, ich kann mir das nicht so richtig vorstellen. Also so auf so einer Kopfebene kann ich mir vorstellen, dass dieser Volksentscheid scheitert. Aber ich kann das nicht.
Nicht.
Also wenn es am 12. Oktober wirklich so sein sollte, ich glaube, dann werde ich erstmal, glaube ich, in einen ganz schönen Abgrund, glaube ich, stürzen, weil ich glaube, dass es knapp werden kann. Und es ist irgendwie, es ist total wackelig, aber wir sind angetreten, weil wir gewinnen wollen. Wir sind nicht angetreten, um einen Achtungserfolg zu erzielen. Und bis zum 12. Oktober werde ich nicht darüber nachdenken, dass es scheitern könnte.
Weil du alles dafür tun wirst, dass es funktioniert. Aber wie ist es, wenn, ich möchte nochmal auf die Nachteile des Grundeinkommens eingehen. Ja. Also es gibt auch Stimmen, die laut werden, es ist einfach nicht cool. So, und es gibt sogar, ich habe von einem gehört, der heißt Dominik Enste, den kennst du wahrscheinlich, der forscht schon seit längerem als Wirtschaftsethiker zu diesem Grundeinkommen und ich frage mich dann, und der ist kritischer geworden, er hat gesagt, ich war früher begeistert, jetzt bin ich kritisch. Mhm. So, wie ist das für dich, wenn du dann so auch hörst, ja, es ist dann, kriegt das dann wirklich jeder und ist es dann noch gerecht oder diese ganzen Sachen wie, ja, wenn wir es dann machen, ist es dann wirklich fair, weil in Hamburg braucht man bei 1200 Euro, sind schnell weg, aber in, weiß ich nicht, einer anderen Region, wo es nicht so teuer ist, da kannst du damit wahrscheinlich 3 Monate bestreiten. Wie soll es eben finanziert werden? Wer kommt dafür auf? Das sind ja alles diese Sachen, die dann immer sofort kommen. Und wie kannst du da immer entgegenhalten? Weil ich glaube, da gibt es ja schon Stimmen, die laut werden und sagen, ach, ich find's einfach nicht cool. Oder es ist einfach nur eine Idee, aber sie ist nicht realistisch.
Ich glaube, meistens versuche ich zu verstehen, was sozusagen das Anliegen hinter der Kritik ist. Und meistens hat das Gegenüber dann durchaus auch den Wunsch, eine faire, gerechte Gesellschaft zu gestalten, kommt aber zu einem anderen Schluss, was sozusagen dabei herauskommen soll. Und bisher habe ich noch keine Argumente gegen das Grundeinkommen gehört, die man nicht durch bestimmte Ausgestaltung von diesem Grundeinkommen lösen könnte. Also es gibt irgendwie, also viele von den Ängsten, die es gibt, irgendwie, es hängt wirklich ganz stark davon ab, wie genau man dieses Grundeinkommen dann macht. Weil ich glaube, vor Jahren gab es dann halt irgendwie die Idee, ach ja, dann kriegt jeder einfach 1200 Euro mehr in die Tasche. Und das ist aber ja eigentlich, das ist ja nicht das Modell, was wir testen wollen, sondern die Idee ist, am Anfang des Monats kriegt jede Person 1300, also da sind wir eigentlich schon mit Inflation, sind wir inzwischen, wir waren mal bei 1200 gestartet vor Jahren, aber da sind wir auch nicht mehr, also es wird dann irgendwo 1300 plus irgendwo sein in dem Modellversuch. Und am Ende wird dann ein Steuersystem simuliert, dass die Menschen, die halt auch viel verdienen, werden am Ende nichts mehr rausbekommen. Andere Leute werden anteilig was rausbekommen und andere das Komplette.
So wie ich vielleicht.
Genau. Und dann kann es halt sein, dass man halt arbeitet und dass man dann halt einfach am Ende 400 Euro mehr in der Tasche hat, weil man einfach nicht viel verdient. Und 80% der Bevölkerung könnte davon profitieren, also mehr haben am Ende in der Tasche. Und das sind so Fragen, wenn man sagt, okay, die MillionärInnen sollen das nicht auch bekommen, ja, dann müssen wir das Grundeinkommen so designen, dass die Menschen, die sehr viel haben, am Ende des Monats wieder mehr zurückgeben und dann ist das Problem auch gelöst. Dann müssen wir uns halt als Gesellschaft darüber unterhalten, bis wohin soll man denn noch mehr behalten? Was ist denn da gerecht? Und das ist eine Diskussion, die möchte ich total gerne führen, weil das wollen wir halt auch rausbekommen. Wir wollen halt auch verschiedene Varianten des Grundeinkommens testen, um zu gucken, welche davon ist denn das, wo alle Menschen sagen können, ja, das finde ich gerecht, da kann ich mitgehen. Oder die Mehrheit sagen kann, das finde ich gerecht, da würde ich mitgehen. Und dass wir halt wegkommen von so einem Grundeinkommen ja oder nein, hin zu einem, wie müssen wir das denn eigentlich ausgestalten, damit es gerecht ist? Und auch diese, wie hoch muss die Höhe sein? Wenn man das in Deutschland komplett einführen würde, wie geht man damit um, dass es halt einfach unterschiedliche Lebensunterhaltskosten gibt? Aber das ist alles für mich kein Argument gegen das Grundeinkommen, sondern das sind Fragen, die wir uns stellen müssen, um ein gutes Grundeinkommen auszugestalten. Also ich warte noch auf die wirklichen Argumente, die für mich sozusagen gegen ein Grundeinkommen sprechen.
Also wir halten fest, es gibt eigentlich keins, was dagegen ist oder haltbar dagegen ist, weil man es eben gestalten kann, weil es eine Gestaltungsfrage ist und weil es eben eine Frage ist, wie wird es dann wirklich umgesetzt, sodass es wirklich gerecht ist. Das ist ja die große Sache. Es muss ja auch gerecht sein. Aber das ist, glaube ich, die Schwierigkeit. Ich glaube, das ist, weil es sind so viele unterschiedliche Anforderungen dann, die zu berücksichtigen sind, dass es dann wahrscheinlich am Ende doch, bis es dann soweit ist, wird wahrscheinlich ewig diskutiert werden noch.
Ja, und es ist auch viel Unwissenheit auch darüber gibt, was es eigentlich bedeutet, ein gerechtes Steuersystem zu haben. Weil wenn man sich das Steuersystem anguckt, das wir jetzt gerade haben, das ist kein bisschen gerecht. So, das wird uns immer erzählt, aber das stimmt überhaupt nicht. Wenn du guckst, wie viel prozentual die Menschen von ihrem Einkommen an Steuern zahlen, dann ist die Belastung bei den ganz kleinen Einkommen am höchsten und wirklich diese Spitzeneinkommen, also wenn du wirklich richtig hohe Vermögen anguckst, wie viel wenige Prozent die nur zahlen auf ihr Einkommen, das sie haben, dann würde ich das nicht als gerecht empfinden. Von daher, aber das ist was uns einfach anders erzählt wird immer wieder. Und deswegen ist also dieser Leistungsnarrativ, den wir haben in Deutschland, dass man was leisten muss, um was zu bekommen. Und dann sage ich so, ja, aber was ist denn mit dem Krankenpfleger, der einfach wirklich ein kleines Gehalt hat? Der leistet doch total viel. Wieso sollte diese Person am Ende anteilig viel mehr Steuern zahlen als eine Person, die Geld geerbt hat und nichts dafür tut? Und das ist halt auch die Möglichkeit, Grundeinkommen einfach da sozusagen einfach wieder eine bessere Balance herzustellen. Aber das ist, glaube ich, auch ein weiter Weg, weil das ist einfach eine andere Erzählung, die wir erzählt bekommen von klein auf. Das ist so, die Menschen, die viel Geld haben, die haben das ja auch einfach verdient. Und die Menschen, die wenig Geld haben, die haben sich halt nicht genug angestrengt. Und das ist einfach so ein totaler Irrglaube. Und dazu gibt's auch genug Forschung in der Sozialforschung, dass wir immer glauben, dieser Glaube, dass Menschen, die kein Geld haben, daran selber schuld sind. Und da müssen wir einfach weg von kommen, weil es ist halt einfach falsch.
Also vielleicht, wenn das im Oktober nicht klappt, ne, dann machst du einfach nochmal was mit Steuern oder eben mit diesem Verständnis, die Menschen brauchen alle gleich viel Geld und es ist nicht irgendwie, ja, es sollte nicht fragwürdig sein, habe ich das jetzt verdient oder habe ich genug getan oder. Das sind dann noch so Themen, die könntest du dann aufgreifen, falls es nichts wird.
Ich komme nochmal zurück zur Beratung im November, was ich dann mit meinem Leben anfangen soll, auf jeden Fall.
Ja, da gucken wir dann einfach nochmal nach, was dann passiert. Der Podcast geht nur 30 Minuten, die sind einfach wie im Flug vorbeigekommen. Ich habe hier noch 30 Fragen, aber die klären wir dann vielleicht in einer zweiten Folge, wenn wir merken, nach dem 12. Oktober können wir nochmal gucken, was wir dann machen. Also vielleicht sprechen wir dann einfach nochmal. Aber ich habe immer noch eine Frage, die jeder Gast hier mir sagen darf. Du bist von Berlin nach Hamburg gezogen. Was hast du denn für einen Hamburg-Tipp hier? Also wo bist du gerne? Hast du sowas von... So, es braucht gar nicht was Teures sein, es darf auch was sein, wo alle hingehen. Also ich hatte schon mal jemanden, der gesagt hat, Planten und Blumen ist einfach ein Highlight. Aber vielleicht hast du ja was, was du sagst, hey, da triffst du mich öfter, da bin ich öfter und das lieb ich.
Ich habe, glaube ich, gemerkt, dass alle Menschen, die ich gerne mag, in Hamburg fast irgendwie in Altona wohnen. Also ich bin einfach super gerne da und ich laufe da auch einfach super gerne einfach nur durch die Straßen oder ich liebe es auch einfach mit dem Fahrrad durch die Fahrradstraße Richtung Schanze zu fahren und sich einfach so den Wind um die Nase wehen zu lassen. Also ich glaube, ich bin ursprünglich Münsteranerin. Ich glaube, das Fahrrad kriegt man bei mir nicht raus. Also ich liebe es einfach mit dem Fahrrad mal einfach ein bisschen Hamburg zu erkunden.
Und, das kann man auch sehr gut, muss
ja,
ich sagen.
Also ja, dann merkt man einfach auch, wie schön diese Stadt einfach auch ist, wenn man auch eine Weile nicht hier war. Dann kann man das auch sehr genießen. Und das versetzt mich immer wieder in meine Studiezeiten zurück, wo ich hier sehr oft unterwegs war.
Musst mal, also warst du wahrscheinlich schon, aber Richtung Entenwerder mit dem Fahrrad, das ist auch immer, finde ich, sehr schön, weil man irgendwie so ein bisschen entgegengesetzt ist, zwar nicht Altona, aber ist auch sehr schön, Richtung Entenwerder und dann am Wasser entlang, kommt man auf so eine große Wiese, die nicht so belebt ist, das mag ich ja.
Also, das werde ich ausprobieren auf jeden
ja,
Fall.
Ja, das also kann ich dir nur empfehlen, es geht so ein bisschen, ja, eigentlich weg von der Stadt in den Osten und es ist wirklich wunderschön. Naja, vielleicht machen wir es zusammen. Ich habe aber nur einen Swap-Feed, ich kann nicht so schnell. Schön, dass du da warst. Vielen Dank.
Danke auch. Danke, dass ich hier sein durfte.
Das war eine weitere Folge Elbblick Podcast, der Podcast zum kostenfreien Stadtmagazin. Ihr findet unsere gedruckte Ausgabe Elbblick Magazin an über 150 Auslagestellen. Wir erscheinen dreimal im Jahr, im April, August und Dezember. Zudem haben wir noch einen kleinen handlichen Stadtguide in A6 und der erscheint im Februar, Juli und Oktober. Du fandest diese Folge spannend, langweilig oder hast noch offene Fragen? Dann schreib mir doch an nussin@elbblickmagazin.de. Hinter meinem Podcast und meinem Magazin steckt kein großes Team, sondern nur ich als One-Woman-Show. Deswegen werde ich deine Kritik oder Anmerkung persönlich lesen. Lass mir doch gerne eine Bewertung da, vielleicht bei Spotify oder Google. Und natürlich freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, Elbblick Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.